Bücher raus und dann direkt wieder eingesteckt. Denn hier bei Orgel Kuhl Schmökert geht es nur um dieses eine Buch, das ich euch mitgebracht habe. Also, herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen weiteren Ausgabe des Schmöker-Formats hier bei Orgel Kuhl, in dem wir, je nachdem wer aus dem Orgel Kuhl Team Zeit und Muse hat, Bücher, Geschriebenes, allerlei anderes rund um die Welt der Spielekultur vorstelle und bespreche. Es können sein Klappentexte, Spielerückseiten, lustige Sticker oder, wie in diesem Fall, hoch interessante Sammelbände. Es ist ein Sammelband mit Geschichte. Im Februar des vergangenen Jahres, 2023, war einer der drei Herausgeberinnen bereits mal hier bei Orgel Kuhl zu Gast, auch bei Orgel Kuhl, nein, nicht bei Orgel Kuhl Schmöker, denn da gab es noch nichts zu schmökern, er war so als Gast nämlich hier, nämlich Thomas Spieß, und er erzählte von seinem Vorhaben, diesen Sammelband herauszubringen, gemeinsam mit noch zwei Mitstreiterinnen, und das ist nun passiert. Dieser Sammelband heißt Spielkritik, kritische Perspektiven auf Videospiele im Kapitalismus, und dreht sich auf über 300 Seiten um verschiedene Perspektiven, die Videospiele über uns und die Gesellschaft zu eröffnen. Ich habe das Buch vor mir in der Hand. Ich lese mal ganz kurz einmal stichpunktartig zwei, drei Überschriften vor von den Artikeln, damit ihr euch ein Bild machen könnt. Also zum Beispiel von Lara Croft zu Deus Vult, Spielgeschichte, Männlichkeit und Mittelalter von Aurelia Brandenburg, oder Geschichte im Computerspiel, eine machtkritische Analyse von Historienspielen am Beispiel von Call of Duty Black Ops Cold War von Daria Gordeva, oder You're So Handsome, I Might Just Give You a Discount, die Darstellung von Sexarbeit im digitalen Spiel von Nina Kiel und Fabienne Freimadel, und vielleicht noch ein letztes, Grundlagen der Pokémonologie, Laura Labs. So. Das sind Artikel, die euch in diesem Band erwarten, der tatsächlich auch ungewohnterweise für Bände dieser Art recht, in Anführungszeichen, erschwinglich daherkommt. Zum einen kann man ihn als Kindle-Download einfach gratis erwerben oder als Buch tatsächlich in der Hand, und dann kostet das Ding 40 Euro. Das ist immer noch eine ordentliche Hausnummer, aber weitaus weniger, als man von Sammelbänden dieser Art gewohnt ist. Auch darum wird es im Gespräch gehen. So, im Gespräch, ihr werdet euch jetzt fragen, ja, was ist denn jetzt los? Was ist denn mit diesem Gespräch los? Was erwartet uns denn hier? Ich kann es euch verraten. Ich habe zwei der drei Herausgeberinnen eingeladen zum gemütlichen Gespräch über die Entstehung dieses Buches, der Arbeit an dem Buch und den Lieblingsartikeln der beiden Menschen. Zum einen ist es mal wieder Thomas Spieß und zum anderen Shada Kurt. So, ihr werdet euch vielleicht fragen, vielleicht kennt ihr beide, vielleicht nur eine. Ich mache es jetzt wie folgt. Ich habe hier praktischerweise in dem Buch, das die mit herausgegeben haben, entdeckt, dass es auf der allerletzten Seite eine ganz kurze Selbstvorstellung, jeweils selbst geschrieben von diesen Menschen gibt. Und die werde ich jetzt einfach vorlesen. Dann wisst ihr nämlich, wer das ist. Und dann können wir ins Gespräch einsteigen. Also, Dr. Thomas Spieß, geboren 1982, promovierte zur Traumarepräsentation im Computerspiel an der Universität Köln. Interdisziplinär forschend, schreibend und lehrend untersucht er kritisch audiovisuelle Medien, insbesondere Videospiele, hinsichtlich ihrer soziokulturellen Implikationen. Er ist Organisator der Veranstaltungsreihe Let's Play Critical. Das war Dr. Thomas Spieß, und dann gibt's noch Shada Kurt, geboren 1992, studierte Philosophie, Romanistik und Kulturjournalismus. Sie ist Autorin zweier Sachbuch-Bestseller und Kolumnistin beim Buchjournal. Außerdem ist sie Autorin für das politische Feuilleton im Deutschlandfunk Kultur. Videospiele interessieren sie als Medium der Bewegung und politischen Mobilisierung. Und dann gibt es noch Holger Pötsch, aber er hat es zeitlich nicht geschafft. Deswegen sind wir zu dritt insgesamt, und das ist aber trotzdem eine schöne Runde gewesen. Wir haben, wie gesagt, gesprochen über dieses Buch, was da alles an Arbeit reingeflossen ist, und auch so ein bisschen über die Inhalte gesprochen und auch wie dieses Buch da draußen bisher so angekommen ist. Es war hochinteressant, gemütlich, ich habe sehr genossen und würde einfach sagen an der Stelle, wir starten rein in dieses wunderbare Gespräch über dieses Buch Spielkritik, kritische Perspektiven auf Videospiele im Kapitalismus. So, also, beziehungsweise Fragezeichen stimmt gar nicht, ich muss ganz anders anfangen. Ich habe nämlich Thomas gesehen, ich hatte das schon wieder vergessen, dass das schon ein ganzes Weilchen her ist, aber es ist jetzt tatsächlich schon, also über ein Jahr, im Februar 2023 warst du ja schon mal zu Gast hier bei mir, bei Auke Cool, und hast erzählt von den Plänen für dieses Buch. Hattest du das noch auf dem Schirm, dass dieser Besuch mal war?
Ja, hatte ich, und ich habe auch noch lebhaftem Gedächtnis, dass damals das Mikrofon immer wieder Probleme bereitet hat und ich dann extra in ein Tonstudio bin, hier um die Ecke. Dann hat aber alles zum Glück noch funktioniert und ich bin super dankbar, dass wir jetzt sozusagen diesen Prozess des Bandes vom Start an, wie auch jetzt wo er raus ist, nochmal bei dir sozusagen dann erzählen können und davon berichten können.
Ein Kreis schließt sich. Das nutze ich direkt mal, um euch zu fragen. Ihr dürft euch aussuchen, wer zuerst antwortet. Wie fühlt sich's denn jetzt an? Also das Ding jetzt in der Hand zu halten, ne? Es ist ausgedruckt, es ist haptisch anfassbar. Ich habe es in diesem Moment in der Hand. Ich versuche mal ganz kurz, das zu beweisen. Einen Moment, ich mache kurz dieses unvergessliche Geräusch. Achtung.
Oh, wunderschön.
Ich weiß nicht, ob das funktioniert.
Also, wir können es hören.
Das kommt an. Sehr schön. Also, wie fühlt sich's an, das Ding jetzt in den Händen zu halten? Was geht euch durch den Kopf?
Also ich mag mal den Geruch von frisch gedruckten Büchern. Ich schnüffel immer erstmal ein bisschen rum. Die waren ja eingeschweißt in Plastik, also umwelttechnisch, tut uns leid, ökologischer Fußabdruck. Dann mussten wir die erstmal alle so rausschälen und dann haben sie sich in ihrer vollen Pracht entfaltet. Nee, es ist immer schön, weil es ist, also ich habe ja schon zwei Bücher geschrieben, also die habe ich dann alleine selbst geschrieben und immer dieser ganze Prozess, also irgendwann verliere ich dann so ein bisschen den Bezug auch zum Text und glaub gar nicht mehr daran, dass da wirklich ein Buch bei rumkommt, bei den ganzen Strapazen vorher. Und wenn es dann plötzlich da ist, ist doch jedes Mal so ein kleiner Überraschungsmoment, dass es dann wirklich gedruckt ist und da ist, ja.
Um vielleicht kurz direkt dazu was zu sagen, ich habe in meinem Umfeld, das ist jetzt ein sehr komischer Satz, aber es gibt zwei Autorinnen in meinem Umfeld, die tatsächlich davon auch quasi leben, vom Bücherschreiben, und die haben mir erzählt, unabhängig voneinander, wenn so ein Buch dann erschienen ist, sie fühlen auch eine gewisse innere Leere. Macht, also resoniert das bei dir oder ist das, nimmst du das ganz anders wahr?
Schon, also geht mir auch so, weil vor allem dann diese paar Wochen, bevor das Buch veröffentlicht wird, die sind ja ziemlich leer, weil davor wird ja getüftelt und gearbeitet und dann geht das in den Druck und dann passiert erstmal gar nichts und dann ist es bei mir schon so, dass ich es fast vergesse und dann ist es plötzlich da und dann bin ich so, huch, ah ja, ja, das gibt's ja auch noch, das ist ja, also es ist dann schon schön, aber ich kann das sehr gut nachvollziehen, ja, es ist dann nicht so das große tobende Feuerwerk in einem und plötzlich, ne, geht alles in Erfüllung, wofür man irgendwie, und dann zieht das so wie im Film, ziehen dann die Bilder und Streits und E-Mails im Kopf an einem vorbei, so vor dem inneren Auge. Es ist dann erstmal so, ah ja, okay, ein Buch, schön, das gibt's auch. Und dann kommt die Freude aber erst dann im Nachhinein, wenn man anfängt mit Menschen darüber zu sprechen, mit Leuten, die es gelesen haben, und dann geht eigentlich erst die richtig schöne Arbeit los, finde ich.
Thomas, wie fühlt sich's für dich an?
Ja, also bei mir, ich habe jetzt auch gerade, wie Shader das erzählt hat, nochmal nachgedacht. Bei mir war es ein bisschen anders, weil auch verlagseitig war es sehr überraschend. Ich war so in direkter Kommunikation mit dem Verlag und habe dann die Bücher plötzlich einfach in der Post gehabt. Also sie waren plötzlich da. Wir kriegen als HerausgeberInnen immer bestimmte Exemplare auch frei zugeschickt. Die waren plötzlich einfach da. Und dann habe ich geschrieben, ist ja schön, dass wir die jetzt haben. Wann erscheint der Band denn für alle offiziell zum Kauf? Und der Verlag schrieb mir, seit gestern ist der überall verfügbar, ohne mich darüber zu informieren. Und dadurch hat es so diesen Moment der Geburt irgendwie so ganz komisch geframed. Und irgendwie war das Buch dann einfach da. Es lag in meinen Händen, es lag in meinem Regal, es war aber auch im Handel. Und für mich war das, oder ist das immer noch so ein Prozess, den ich noch irgendwie jetzt für mich einordnen muss. Aber natürlich, wie Shader beschreibt, ist es jetzt wirklich schön, darin zu blättern und mit Leuten darüber zu sprechen. Und das mache ich, also dieses Blättern vor allem, mache ich fast jeden Tag. Das liegt dann so da und ich nehme das Buch aus dem Regal und schlage einfach nochmal rein und denke so, wie toll, dass wir so viele Stimmen versammeln konnten, die da so ganz schlaue Sachen gesagt haben in unserem Band, und habe immer noch so einen gewissen Abstand auch dazu, als wäre es mir so ein bisschen fremd und zugleich so ganz vertraut.
Bevor wir zu den Stimmen selbst kommen, nochmal einen Schritt quasi zurück. Wie habt ihr eigentlich zueinander gefunden? Ich glaube, Thomas, du hast es schon mal andeutungsweise erzählt vor über einem Jahr, aber vielleicht können wir uns aller Gedächtnis nochmal auffrischen. Wie haben sich eure Wege, also von euch beiden eigentlich gekreuzt für diese Zusammenarbeit?
Also wir kannten uns schon privat und ich habe auch Thomas in der ganzen Zeit, auch als er an seiner Promotion gearbeitet hat, auch mit beobachtet und daran Ja, sorry, es hat gerade geklingelt. War das? Soll ich den Satz nochmal neu ansetzen?
Du kannst sehr gerne. Ich habe das vergessen zu erzählen. Die Leute da draußen sind leid geprüft, was die Orkel-Kuhl-Gespräche angeht. Seit 4 Jahren sind Postboten und andere Lieferungen regelmäßige Gäste in den Tonspuren. Also es kann nichts passieren. Bei der Gelegenheit übrigens, hier im Innenhof, entschuldige, ich wollte gar nicht unterbrechen, aber hier im Innenhof, ich sehe schon, das sind 2 Lieferanten, die kämpfen mit einem sehr großen Paket. Es könnte sein, dass die es hier reinwerfen, vielleicht auch nicht. Warten wir mal ab. Schauen wir, was passiert.
Okay. Gut, dann tue ich einfach mal so, als wenn nichts passiert. Genau. Ja, und ich habe das damals auch mitbekommen mit der, ich glaube, ich habe sogar mal vor der Abgabe drüber gelesen, oder? Zumindest teilweise. Also hatte dann schon eine gewisse Nähe zu der Form auch der Wissenschaft und Forschung in den Videospielen. Ich persönlich komme ja eigentlich eher so aus dem Kulturjournalismus. Ja. Habe mehr über Theater, Film und Literatur geschrieben, aber hatte vor allem durch Thomas schon immer auch ja in den letzten Jahren vor allem eine gewisse Nähe zum Forschungsgegenstand Videospiel. Und ich zocke auch gerne, deswegen ja. Und Thomas, zu deiner Vorgeschichte mit Holger magst du vielleicht selbst nochmal erzählen.
Ja, ich wollte auch gerade sagen, wir haben hier noch die dritte Person im Boot sozusagen, den Holger Pötsch, der jetzt heute nicht hier sein kann. Er ist gerade oder ist nicht nur gerade jetzt, sondern auch die letzten Jahre schon in Norwegen an der Universität Tromsø und doziert dort und macht ganz, ganz viele sehr schlaue Sachen. Und wir haben uns kennengelernt in Wien tatsächlich, weil dort war eine Tagung der kritischen Kommunikationswissenschaften und ich habe dort einen Vortrag gehalten zu Disco Elysium und zu den Produktionsbedingungen des Spiels, die ja recht komplex und interessant sind. Da gab es jetzt auch neulich erst nochmal so eine YouTube-Reportage, die sehr spannend war darüber. Und genau, in diesem Kontext sind wir uns begegnet oder wurden quasi verkuppelt, kann man auch sagen, von einem Kollegen von mir, der dachte, wir passen thematisch gut zusammen. Und wir haben uns auch direkt sehr gut verstanden, was für mich am Anfang ein bisschen irritierend war, dass Holger ein bisschen aussieht wie mein Vater. Oh. Da musste ich dann erstmal ganz viele Dinge noch aufarbeiten.
Oh. Weiß Holger schon oder wird er das jetzt zum ersten Mal
hören? Ich glaube, er wird das jetzt zum ersten Mal hören. Ich habe ihm das noch nicht persönlich gesagt. Genau. Mal gucken, ob ich das noch vorher schaffe, ihn vorzuwarnen. Aber genau, das war also gleichzeitig auch wieder so ein bisschen wie mit dem Buch, so befremdlich und vertraut zugleich.
Wow, richtige Aufarbeitungsgelegenheit hier gewesen, das ist ja Wahnsinn. Ja, spannend. Auch bevor wir jetzt dann zum Inhalt des Buchs selbst kommen, auch um das mal nochmal gehört zu haben, wie sah denn eure Aufgabenverteilung dann eigentlich aus? Weil, also ich habe sowas selbst noch nie herausgebracht, aber habe jetzt schon oft mit Leuten gesprochen, die sowas gemacht haben und hörte da immer, mein Gott, ist das viel Arbeit. Diese viele Arbeit von der Konzeption über das Zusammentragen der verschiedenen Stimmen bis hin dann, dass es tatsächlich auf einem Blatt Papier landet. Wie habt ihr diese Aufgaben eigentlich bei euch beiden jetzt, weil ihr beide da seid, verteilt?
Also Thomas hat es ja eben schon angerissen. Ich würde sagen, Thomas hat eigentlich so das ganze Administrative, den ganzen Kontakt zum Verlag, die ganzen auch so nervigen Dinge, mit denen ich mich nicht so gerne beschäftige, wie die Texte jetzt genau gestaltet werden sollen, welche Vorgaben, welche formalen Vorgaben es da gibt. Und all diese Dinge, aber natürlich haben wir von Anfang an gemeinsam, sind wir da erstmal ins Brainstorming gegangen. Wen möchten wir überhaupt anfragen für den Sammelband? Welche Themen interessieren uns? Thomas konnte da natürlich aus einem größeren Topf an wissenschaftlichen Stimmen sozusagen schöpfen. Und ich komme ja, wie gesagt, eher aus dem freien Kulturjournalismus. Und es war dann schon von Anfang an klar, dass es auch inhaltlich vielleicht eher so ein bisschen aufgeteilt ist, dass ich eher die Stimmen von außen mitbringe, um diesen ganzen etwas sehr verstaubten akademischen Betrieb auch aufzurütteln. Und rückeln oder alles Mögliche. Und genau. Und dann eher mich mit den Texten beschäftigen. Also wir haben alle drei HerausgeberInnen alle Texte, also fast alle Texte immer schon gelesen. Aber ich hatte dann eher, habe mich sehr verantwortlich gefühlt für die freien AutorInnen, die Essays geschrieben haben, die aktivistische Texte geschrieben haben und all solche Dinge. Und fällt dir da noch was ein, Thomas?
Ja, das war so Phase 1 und 2 vielleicht. In Phase 3 war ja dann vor allem auch das Redigieren nochmal der Texte, ne? Also wirklich ins Detail gucken, wie funktionieren die? Gibt es da Sachen, die überarbeitet werden müssen? Was also du schon angeschnitten hast, aber was ein großer Teil der Arbeit ist. Und da hat Shader dann auch ganz viel nochmal mitgeleistet.
Ich bin gut im Kürzen.
Oh, wow, das ist, ja, das ist gut.
So meine Journalistinnen-Skills. Einfach so raus, Absatz raus. Das ist ganz gut. Aber naja, ich meine, ein Vorstep war dann ja noch das ganze Crowdfunding-Ding. Ja, stimmt. Ne? Das war dann eigentlich die meiste Arbeit am Ende. Also ich wurde ja so ein bisschen in die Runde gelockt mit, also gelockt klingt jetzt ein bisschen fies, ich habe mich total drauf gefreut, dass ich angefragt wurde von Holger und Thomas. Aber am Anfang, ich glaube, es ist tatsächlich so, man stellt sich so vor, ah ja, und dann liest man ein paar Texte und dann korrigiert man hier und da mal was. Aber ja, am Ende war es dann doch, es ist eh immer viel mehr Arbeit. Aber ich würde sagen, ja, ein Großteil der Arbeit ist eigentlich an Thomas kleben geblieben.
Vielleicht genau, ich habe ja auch beim letzten Mal schon erzählt, dass unser Band so ein bisschen besonders ist in der Hinsicht, dass wir eben diese freien AutorInnen auch dabei haben. Also man muss sich das so vorstellen, ich wiederhole es jetzt nicht ausführlich, alle können ja gerne nochmal den alten Podcast zurückschnüffeln. Ja. genau, aber dass wir eben das Konzept hatten, dass wir auch Stimmen dabei haben wollen, die nicht aus dem akademischen Bereich kommen. Und allerdings ist es so, dass im akademischen Bereich so ein Sammelband eigentlich nicht honoriert wird finanziell. Das heißt also höchstens der Fame sozusagen der Veröffentlichung wird dann hochgehalten. Das soll ausreichen für die Autoren. Und wir haben gesagt, zumindest den freien Autoren nutzt das wenig, weil die sind ja wirklich auf das Geld fürs Texteschreiben angewiesen und denen wollen wir auch Geld dafür zahlen.
Also mich hat es sogar richtig wütend gemacht, als mir das klar wurde. Also ich wusste das ja, ich kenne ja Leute, die in der Wissenschaft arbeiten, dass die meistens halt Texte klopfen, so am Fließband, aber dafür kein Geld bekommen. Aber als mir klar wurde, dass es wirklich gar keine Möglichkeiten gibt, so ein Band zu finanzieren, dass freie Autoren, die eben keine Anstellung an einer Universität haben, sondern auf ihre Honorare wirklich angewiesen sind, dass es da gar keine Finanzierungsmöglichkeiten gibt, hat mich schon ein bisschen rasend gemacht. Also und das hat dann natürlich auch damit zu tun, dass ich selbst freie Autorin bin und den Hustle und den Struggle halt kenne. Ja.
Genau, und dann kam eben dieses Crowdfunding ins Spiel und wir haben dann eine Kampagne gestartet, die zum Glück auch sehr erfolgreich gelaufen ist, sodass wir zumindest alle freie AutorInnen auch wirklich bezahlen konnten. Es hat jetzt nicht gereicht, um alle AutorInnen zu bezahlen, als die Akademischen haben das quasi in ihrem Kontext weiter trotzdem irgendwie finanzieren müssen oder die Zeit dafür aufwenden müssen in ihrer eigentlichen Arbeitszeit. Das ist eine Lücke, die wir gerne noch geschlossen hätten, was aber vielleicht für zukünftige Projekte zumindest jetzt so ein Anreiz wäre, darüber nachzudenken, was ist da noch möglich und nochmal zumindest aufzuzeigen, wie kritisch das eigentlich ist, dass wir in der Akademie sehr viel Arbeit unbezahlt machen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Dom, du schreibst ja auch Texte oder bist mit vielen Menschen, die journalistisch tätig sind, in Kontakt. Also, dass man natürlich mal einen Text von einer anderen Person gegenliest, das ist natürlich auch eine Freundschaftsleistung ein Stück weit, für die man nicht immer Geld haben möchte vielleicht sogar, aber im akademischen Kontext hat man diese Review-Prozesse, wo es dann wirklich darum geht, Texte im Detail zu analysieren, nochmal rückzumelden, funktionieren die, muss man die überarbeiten und dafür gibt es in der Regel auch kein Geld.
Das ist so der Knaller. Mich macht das ebenso rasend, du sagst es vollkommen richtig. Ich kenne das auch und aus einem ganz anderen Kontext noch. Ich habe ja früher in einem anderen Leben klassische Archäologie studiert und habe da beim DAI in Rom gearbeitet, beim Deutschen Archäologischen Institut und da war meine Aufgabe, das ist so ein Kapitel meines Lebens, das ich schon fast wieder vergessen habe, wissenschaftliche Texte zu redigieren und bereit zu machen quasi auf einer formalen Ebene für die Veröffentlichung im Sammelband. Und mein Gott, ist das eine Arbeit. Was ist das denn für eine Arbeit? Weil ich auch manchmal das Gefühl hatte, also das sind natürlich auch nochmal ganz andere Leute, die da so ihre Texte abgeben. Da habe ich auch das Gefühl gehabt, die rollen sich auch einmal über die Tastatur und sagen dann, ja, der Typ da wird das schon machen, der macht das dann nochmal schön so. Also das war eine Arbeit und mir vorzustellen, dass das, ne, naja gut, das führt woanders hin. Apropos Geld zu dieser Spendenkampagne, das ist ja tatsächlich ganz, ganz spannend, weil wir haben damals, Thomas, als du zu Gast warst, darüber gesprochen und da fand ich das auch schon ganz toll, wie heute auch. Da lief aber diese Kampagne noch und mittlerweile ist die ja abgeschlossen. Ich habe es hier gerade vor mir, 5.475 Euro wurden gesammelt. Ein paar Mal Hand aufs Herz, gab es während dieser Kampagne bei euch beiden jeweils mal so einen Moment, wo ihr gedacht habt, oh Gott, was ist, wenn einfach viel zu wenig Geld dabei rumkommt, wenn einfach niemand uns unterstützen möchte? Gab es mal solche Momente des Zweifelns?
Immer.
Ich glaube auch, man sitzt dann schon vom Monitor und hofft, dass dieser Zähler nach oben steigt. Was zum Glück auch recht schnell angelaufen ist, sodass wir dann recht schnell im Bereich waren, wo wir sagen konnten, okay, selbst wenn wir jetzt irgendwie privat teilfinanzieren müssen, was wir auf jeden Fall dann gemacht hätten, sind wir jetzt im Bereich, der jetzt nicht unser ganzes Sparkonto aufbrauchen wird. Das heißt, Ja, klar, die Momente gab es und natürlich auch die große Frage, was, wenn das überhaupt nicht funktioniert? Also wenn das nicht angenommen wird, was machen wir dann? Weil wir hatten natürlich das Anliegen, diesen Band zu veröffentlichen. Wir haben schon tolle Stimmen dafür gefunden, die Beiträge liefern wollten. Und das alles wieder auf Stopp zu setzen, das wäre natürlich super schade gewesen. Und es war auch ein Konflikt zu sagen, wann geben wir denn das Go für das Text zu schreiben? Weil wann macht man das? Ja, also warten wir, bis das Crowdfunding durchgelaufen ist, dann lassen wir alle sozusagen in den Startlöchern stehen. Oder sagen wir, ihr könnt schon mal auf uns, auf Vertrauen hin sozusagen arbeiten, dass ihr das Geld bekommen werdet. Und wir hoffen dann, dass das Crowdfunding läuft. Und tatsächlich haben wir diese Version gewählt, die natürlich dann auch ein bisschen auseinandersetzungsmäßig ein bisschen härter für uns war, sozusagen da dann auch durchzustehen, bis wir an dem Punkt sind, wo es dann gesund wurde.
Voll. Und ich glaube auch, also gerade weil ich ja selbst als freie Autorin da sensibilisiert bin für die Probleme, also ne, dass es oft ist, man kriegt eine Anfrage, möchtest du den und den Text schreiben? Und meistens ist es so, dass dann in der E-Mail nicht mal angesprochen wird, hey, es gibt auch ein Honorar dafür. Da musst du erstmal schreiben, hey, wie hoch ist das Honorar? Im schlimmsten Fall wird dann angefangen, dass die Gegenseite anfängt, dein Honorar zu drücken, als wäre man so auf einem Markt oder so, ja, nee, kannst du es nicht für weniger Geld machen? Und das sind irgendwie Dinge, wo ich eigentlich mittlerweile bin, so Gott, unter solchen Umständen würde ich nie mit jemandem arbeiten mittlerweile. Also hat auch natürlich damit zu tun, dass ich jetzt mittlerweile recht etabliert bin und den Luxus habe, mir auswählen zu können, mit wem ich arbeite. Und plötzlich war ich als Herausgeberin in der Situation, dass ich selbst den freien AutorInnen nicht so sichere Zusagen machen konnte und gesagt habe, hey, es gibt ein Honorar, aber wir wissen jetzt nicht, ob es 400, 500 oder 600 ist. Wir müssen mal am Ende schauen. Und im selben Moment dachte ich die ganze Zeit, wenn ich die wäre, würde ich da niemals mitmachen. Und das hat mich halt auch echt so gewurmt. Und generell bei dem Crowdfunding, ich habe mich echt die ganze Zeit gefragt, wer wird dafür spenden? Ich habe mich da auch gefragt, würde ich dafür spenden oder habe ich nicht andere Prioritäten, spende für Kriegsopfer, Seenotrettung und die ganze Welt geht gerade unter und wir sind so, hey Leute, wir machen einen Sammelband zu Videospielen, bitte gebt uns unser Geld. Aber das Schöne ist, dass wir wirklich sehr viele auch unterstützende Freundinnen haben, die selbst jetzt gar nicht Videospiele mögen oder sich damit beschäftigen, aber die einfach waren, boah, wir finden das total cool, dass ihr das macht und ganz viele Leute diesen Aufruf geteilt haben und gespendet haben. Und das war sehr schön. Und ich glaube, auch ein Spendenargument, das wir anführen konnten, war, hey, es wird den Band ja am Ende im Open Access kostenlos für alle geben. Und das war auf jeden Fall nochmal ein Grund für Leute zu sagen, hey, das unterstütze ich gerne, weil ich möchte das einfach, ich bin einfach der Überzeugung, dass Wissenschaft für alle zugänglich sein sollte. Und wenn ich auf diese Art und Weise was beitragen kann, dann mache ich das gerne. Und daher hat es dann am Ende sehr gut funktioniert.
Da hätte ich direkt noch kurz eine Nachfrage. Ich weiß schon, Thomas hat schon Anlauf genommen. Einen Moment ganz kurz dazu. Ich habe das gehört? Atmen direkt gehört. Ja, ich habe es direkt gehört. Ich trage diese Kopfhörer aus einem Grund. Nein, genau, noch ganz kurz, um darauf nochmal kurz einzugehen. Ich finde das ganz spannend, wie du das nacherzählt hast. Weil mich mal interessieren würde, jetzt speziell bei dir, wie dein Umfeld so reagiert hat darauf, dass du jetzt bei so einem Sammelband mitwirkst, weil Thomas ist ja durch seine Arbeit, also mittendrin in dieser Welt, beruflich, privat, also der hängt ja mit beiden Socken quasi komplett drin, aber bei dir, Shader, würde es mich mal super interessieren, wie da so dein Umfeld, das ja vielleicht, ich weiß es nicht, ich vermute jetzt einfach nur, jetzt nicht alle beruflich in der Spielebranche unterwegs sind, wie sind die denn da so, also wie haben die das denn so aufgenommen? Gab's da starke Meinungen dazu?
Ich glaube, die Leute fanden das ziemlich cool. Ja. Also die waren so, hey geil, du spielst jetzt auch noch Videospiele und machst jetzt noch was dazu. Okay, cool, bin Fan. Das war total cool. Und wie gesagt, also ich bin ja auch so in der, jetzt zwar nicht in der Spielebranche, aber in der Kulturbranche, habe da mit unterschiedlichen Leuten schon zu tun gehabt in den letzten Jahren, die selbst auch irgendwie breiter aufgestellt sind und sehr viel Interesse für unterschiedliche Sachen haben. Also die waren da total angefixt von. Und Freundinnen und so waren einfach so, okay, cool, ich wusste nicht, dass du zockst, aber ja, nice, mach mal, das klingt voll spannend. Und ich glaube, dass am Ende ja, also ich glaube, wäre das einfach ein Sammelband, der heißt irgendwie Videospiele. Wäre das was anderes, aber weil es eh irgendwie so Themenfelder sind, mit denen ich mich sonst auch in meiner Arbeit beschäftige, also Kapitalismus, Feminismus, Kolonialismus und diese ganzen Ismus-Dinge, da haben die Leute dann schon irgendwie so einen gewissen Zusammenhang gesehen und dachten so, okay, wird schon passen. Ja, also ich glaube, die Leute waren richtig hyped. Die fanden
es sehr, sehr spannend. So, Thomas, jetzt hast du die ganze Zeit die Luft angehalten. Jetzt bin ich bereit.
Ich habe aber jetzt quasi dich schon atmen gehört, weil ich denke, du kannst da super jetzt inhaltlich fragen, was wir denn da gemacht haben. Aber ich muss jetzt schnell noch reinkretschen. Einfach, weil es auch immer noch passt, nämlich an der Stelle schon mal ein großes Danke nochmal loswerden. Und dieses Gefühl, was uns, glaube ich, immer durch die ganze Zeit begleitet hat, und das begegnet mir gerade bei dem Medium Videospiele und alle Menschen, die eigentlich nur peripher damit zu tun haben, diese große Begeisterung dafür. Mhm. Also auch Menschen, die jetzt gar nicht dazu forschen oder dazu arbeiten oder sogar nur gelegentlich spielen. Man sieht leuchtende Augen, wenn man sagt und macht einen kritischen Sammelband zu Videospielen. Und die Leute sind interessiert, die sind neugierig. Die haben sich alle eingebracht. Also wirklich große Namen jetzt in den Game Studies, in den freien Sparten sozusagen, die haben alle Interesse geäußert und wir haben ja sozusagen handpicked auch für den Band und ich bin so dankbar, dass die Menschen alle zugesagt haben, dass sie gesagt haben, wir finden das total wertvoll, was ihr da versucht zu machen und voranzutreiben und genau, das wollte ich nur ganz schnell loswerden, auch wenn so ein Dank eigentlich eher am Ende kommt, aber irgendwie habe ich jetzt das starke Bedürfnis, das direkt anzuschließen. Wann immer
du möchtest. Das führt mich zu einer Frage, um quasi dieses Meinungsbild so ein bisschen abzurunden. Man muss ja fast schon befürchten, also wir alle drei haben jetzt schon aus unterschiedlichen Gründen, glaube und fürchte ich, zu tun gehabt mit Gegenwind im Internet, was unsere Arbeit angeht. Und ich befürchte oder hatte befürchtet, als Thomas zum ersten Mal mir in diesem ersten Gespräch von diesem Band erzählt hat, es wird auch Stimmen geben, die finden, also unangemessene Worte für das, was ihr da vorhabt. Man kennt es ja leider, die Gruppe von Spielenden, die sehr empfindlich darauf reagieren, wenn man versucht, Spiele jenseits von Wertungstabellen zu besprechen. Und ich meine, jeder da draußen, um Gottes Willen, kann ja für sich entscheiden, hey, habe ich keinen Bock drauf, will ich nicht lesen, Spiele und Kapitalismus, bla, das interessiert mich nicht, ist ja vollkommen fein. Problematisch wird's, wenn die Leute dann Internetanschluss haben und sagen, so, und deswegen bist du ein Arschloch. Das ist das, wo das Problem beginnt, finde ich. Und da wollte ich mal fragen, habt ihr da in Bezug auf die Veröffentlichung des Bandes auch so eine Art von Gegenwind, in welcher Form auch immer, mitbekommen?
Nee, eigentlich überhaupt nicht. Also ich habe ja zu der Veröffentlichung des Sammelbandes ein Reel aufgenommen und veröffentlicht auf Instagram. Ich habe auch so ein paar Follower und das Video ist dann auch ganz gut rumgekommen bisher mit irgendwie über 80.000 Aufrufen. Und dann gab es da schon so ein, zwei Kommentare von gewissen Accounts, die dann schon so komische, ja, einmal so Blödsinn drunter geschrieben haben, sich irgendwie darüber lustig gemacht haben oder meinten, mir jetzt mein Sammelband erklären zu müssen. Und dann dachte ich erstmal kurz für einen Moment, oh Gott, bin ich jetzt in so einer komischen Masku-Bubble gelandet. Ich meine, ich bin ja eh so ein bisschen prädestiniert dafür, im Internet gemobbt zu werden von so rechten, so Insel auch Strömungen, so weil ich mich feministisch äußere und all diese Themen. Und dann dachte ich so für einen kurzen Moment, oh Gott, nee, bin ich jetzt auch noch jetzt in dieser Bubble gelandet? Mhm. Aber dann ist es eigentlich abgeebbt. Also danach nicht, dass ich wüsste.
Ich bin auch ganz erstaunt, weil jetzt gerade wieder so Gamergate 2 so ein Begriff ist, der jetzt gerade wieder rumzieht und diese Bubble ja wirklich faktisch noch existiert und wir die auch explizit in unserem Band benennen. Gerade auch Aurelia Brandenburg schreibt auch darüber, auch Total Refusal. Das heißt, das kommt darin vor und ich habe mich auch sehr gewundert. Ich bin mal gespannt, ob noch etwas kommt, aber vielleicht ist es auch einfach nicht mainstreamig genug, dann doch so ein Sammelband, der dann doch vielleicht eher Menschen anspricht, eben die wirklich sagen, ich entscheide mich jetzt dafür, mich kritisch oder insgesamt einfach analytisch mit diesem Medium auseinanderzusetzen, will nicht einfach, was ja auch legitim ist, damit meine Freizeit verbringen. Und vielleicht ist das dann einfach so eine Hürde, die gar nicht überschritten wird erstmal. Das muss man gezielt suchen. Wir drängen uns ja nicht auf damit, sondern die Leute müssen ja quasi ins Regal oder auf die Homepage greifen des Verlags, um diesen Band runterzuladen.
Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, nehmen wir doch mal dieses Buch in die Hand, ob ihr es jetzt bei euch habt, wirklich haptisch oder gedanklich. Das ist beides toll. Was mich mal interessieren würde, ist ein bisschen eine schwierige Frage. Ich versuche es gleich ein bisschen einzufangen. Mich würde mal wahnsinnig interessieren, wenn ich jetzt euch nach einem Lieblingstext fragen würde. Oder einen Text, wo ihr sagt, so, ich bin richtig froh, dass der im Buch gelandet ist. Ich fange die Frage insofern ein, dass ich jetzt direkt hinterher schiebe. Ich bin mir sicher, alle Texte sind bei euch ganz nah im Herzen. Keiner der Autoren, Autorinnen da draußen muss jetzt Angst haben, dass das Stiefkind zu werden. Aber mich würde es ja doch mal interessieren. So ein Text, wo ihr sagt, so, ich bin richtig froh, dass das geklappt hat oder toll, dass der dabei ist oder oi, den hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Ist da einer dabei, der euch jeweils einfällt?
Thomas, dein eigener Trick.
Natürlich, nein, nein.
Sehr gut.
Nein, also wie du schon sagst, also wir sind dankbar, dass die Qualität der Texte durchgehend so hoch ist, dass so viele Stimmen quasi zusammengetragen so einen Gesamtquerschnitt ergeben. Wir können niemals alles abdecken, aber wir haben doch, glaube ich, eine Vielfalt an Perspektiven. Und natürlich gibt es dann einzelne Punkte vielleicht eher, die ich total spannend fand in den einzelnen Texten. Und das trifft auf alle Texte zu. Mir fällt vielleicht ein Text jetzt spontan einfach nur ein, weil er für mich ganz neu war und das ist eher thematisch neu, nämlich die Grundlagen der Pokémonologie, da fängt es schon an, das Wort auszusprechen, da hakt es dann schon, von Laura Labs, eine geschätzte Kollegin aus Frankfurt, die da nochmal aufzeigt, wie eben dieses Einfangen der Pokémon eigentlich gar nicht so unschuldig ist, wie es scheint. Nämlich eben sie behauptet oder stellt die These auf, ich finde es mehr als ein Behauptungsgut gefüttert mit Argumenten, dass eben dieses Einfangen so eine koloniale Praxis auch ist oder diese fortschreibt. Also dass man quasi in eine angenommene Wildnis geht, dort bestimmte Kreaturen, die auch so schon benannt sind, rauszieht, die damit schon so eine Wertung erfahren und die dann sich in seinen Zoo einverleibt und quasi ausstellt. Das fand ich super spannend und mit diesem Franchise war ich noch gar nicht so in Berührung gekommen. Das lief so ein bisschen an mir vorbei. Ich glaube, ich bin da eine Generation zu spät dran. Deswegen war es für mich sehr neu und auch ich hatte diesen Gedanken einfach noch nicht. Gerade auch mit dem Pokémon Go, wo man das dann ja wirklich aktiv in seine Umwelt betreibt. Das fand ich super spannend.
Pokémon war meine Generation, ja. Deswegen habe ich den Text auch sehr gerne gelesen. Ein Text, also wo ich mich sehr gefreut habe, dass der mit im Band ist, schließt da eigentlich unmittelbar dran an. Das ist der Text von Sinojan Varadharaja, in dem es um SimCity und die Frage der gerechten Stadt geht. Und zwar, weil ich auch sehr gerne SimCity gespielt habe oder Sims beziehungsweise. Und Sinojan stellt da auch die Frage von auf welche Art und Weise dieses Einhegen von Land und man ist ja sozusagen als so gottmäßige Gestalt, schaut auf dieses Land von oben herunter und bestimmt da über Abläufe, Infrastrukturen, es gibt keine demokratischen Prozesse, man ist ja nicht gewählt als so Weltherrscher, der da so Grenzen zieht und Häuser baut und Fabriken baut und auf welche Art und Weise eben auch das koloniale Bilder, koloniale Perspektiven auf Land und auf Umwelt und auf Zeit auch formt. Aber was auch gleichzeitig vielleicht auch, und das vereinigt die Texte ja auch immer, es geht ja nicht nur darum, immer zu meckern und zu sagen, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht, sondern auch die Videospiele, also die Produkte oder die Verhältnisse auch, so in ihrer Ambivalenz zu betrachten. Also das, was gut ist, aber was im gleichen Moment vielleicht auch manchmal so Freiräume eröffnet, um die Dinge anders zu betrachten, anders zu machen. Und das, finde ich, haben die Texte alle sehr, sehr gut geschafft. Also dass sie so eine gewisse auch Mehrdeutigkeit und auch so eine Widersprüchlichkeit, so widersprüchlich wie unsere Welt eben auch ist, in der Videospiele entstehen, auch immer gut mit einfangen.
Super. Genau, ja. Diese. Oh, sorry, jetzt bin ich wieder, jetzt habe ich noch nicht mal geatmet.
Nein, um Gottes Willen, bitteschön.
Ich wollte nur ergänzen, dass genau auch diese Kritik, die ja teilweise da ist, immer aus einer sehr großen Liebe und Zuwendung zum Medium geboren wird. Also, dass wir sagen, weil das unser Medium ist, mit dem wir uns gerne beschäftigen, dass uns auch viele schöne Zeiten und Stunden bereitet hat, uns vielleicht durch schwierige Lebensphasen geholfen hat, dass wir sagen, okay, wir gucken mal, welche Potenziale sind da drin, welche werden schon genutzt und wo ist vielleicht noch Spielraum.
Ja, ja. Das ist super spannend, auch eure beiden Auswahlen, weil die schön illustrieren die Bandbreite von diesem Text. Es hat jetzt niemand gefragt, aber ich sag's trotzdem, mein Lieblingsbeitrag quasi, ist jetzt so eine kleine Trickantwort, ist tatsächlich die Übersichtsseite über die Autoren und Autorinnen, weil da sind Namen dabei, die kannte ich noch gar nicht. Und das ist halt wahnsinnig wertvoll, überhaupt auf ganz neue Stimmen zu stoßen. Allein deswegen war das für mich schon ein Gewinn, über diese, also ich habe es hier gerade vor mir, 4-5 Seiten zu blättern, wo die Autoren und Autorinnen nochmal versammelt und vorgestellt werden. Das war für mich ein sehr schöner Moment, wo ich gemerkt habe, also seit 4 Jahren treffe ich jeden Sonntag Menschen aus der Branche hier in diesem Interviewformat, aber da sind noch so viele Namen, habe ich noch nie gehört. Fantastisch. Wie würdet ihr denn sagen, jetzt so, nachdem ihr euch mit diesen Texten beschäftigt habt und mit der Entstehung des Buches, wie hat denn dieses Buch oder hat dieses Buch eure Perspektive, ich sag mal, auf das Medium auf irgendeine Weise verändert? Ihr kommt ja mit ganz unterschiedlichen Perspektiven ohnehin schon an dieses Medium heran, mit ganz unterschiedlichen, weiß ich nicht, Einstellungen und all dies. Würdet ihr sagen, dass dieser Sammelband, ich habe es jetzt hier gerade vor mir, wie viele Seiten sind das? Um Gottes Willen, das ist jetzt hier 330 Seiten, haben die eine Spur in eurem Leben in dieser Hinsicht hinterlassen?
Boah, sehr gute Frage. Also ich finde, wie gesagt, die Spuren ziehen sich ja immer eigentlich so erst in der Zeit nach der Veröffentlichung. Mhm. Also ich kenne das auch von meinen anderen Büchern. Ich sage immer, so ein Buch ist eine Momentaufnahme. Und die eigentliche Auseinandersetzung mit den Inhalten passiert erst eigentlich danach, eben in Gesprächen, in Podcast-Aufnahmen. Wir haben ja auch noch mal ein paar Termine bei Buchtagen. Und ich glaube, da wird sich diese Spur erstmal so richtig einschreiben und verfestigen. Bei mir war es eher so, dass ich Angst hatte, dass diese Spur vielleicht doch zu... Also, ich kenne das so aus Film und Literatur und als ich früher auch als Filmkritikerin gearbeitet habe, ich konnte mir irgendwann keinen Film mehr ansehen und ihn einfach genießen, ohne dass die Analysemaschine in meinem Kopf angesprungen ist. Und ich die ganze Zeit war so, ah ja, und jetzt kommt die Kameraeinstellung und dann ist das passiert und so, ah ja, und dann war da und da die Entscheidung dahinter. Und ich hatte schon ein bisschen Angst, dass ich jetzt auch Videospiele nicht mehr genießen kann, ohne dann die ganze Zeit über Kapitalismus nachzudenken oder über die Produktionsbedingungen des Spiels. Aber ich merke, also das kann ich gerade ganz gut so voneinander trennen. Also da ist es gut, dass die Spuren sich noch nicht so sehr gekreuzt haben. Und bei allem anderen bin ich einfach total gespannt auf die nächsten Wochen und Monate. Du, Thomas?
Ja, geht mir ganz ähnlich erst einmal. Und auf Spiele bezogen habe ich jetzt eher das Baldur's Gate 3 Problem, dass ich da 160 Stunden drin war und jetzt alle anderen Spiele irgendwie den Dopaminausstoß nicht mehr so
genau die Höhe zu treiben. Moment, da müssen wir kurz die Handbremse ziehen. 160 Stunden, das ist, ja, also um Gottes Willen, ne? Wie du möchtest, aber das ist ziemlich lang.
Ja, ich weiß. Ich bin selbst erschrocken und es ist für mich auch, ich bin niemand von den Personen, die da bei Steam schon tausende von Stunden drin haben, aber irgendwie dieses Spiel hat es geschafft. Ich musste das auch, wirklich das Müssen ist da groß geschrieben, irgendwie durchspielen. Ich konnte es nicht einfach wieder ablegen sozusagen oder zurücklegen und schließen und deinstallieren. Ja, deswegen bin ich da eher in so einer Fatigue irgendwie noch so eine Nachwirkung drin. Aber jetzt auf den Band bezogen habe ich eher das Gefühl, dass es mich nochmal mehr angetrieben hat und nochmal mehr auch mir gezeigt hat, wie viele Stimmen es schon gibt, wie viel Neugier es gibt, in diese Richtung mit dem Medium zu arbeiten. Und bin jetzt auch gerade am Überlegen und auch wirklich schon an Konzepten dran, wie das noch weiter fortgeführt werden kann. Auch im letzten Jahr gab es ja zum Band begleitend mit AutorInnen des Bandes, auch mit Shader, mit anderen schon verschiedene Panels, wo wir live vor Publikum Spiele gespielt haben und haben zum Beispiel uns in Assassin's Creed Valhalla das Männlichkeitsbild angeschaut, das dort vermittelt wird. Und haben den Leuten das aber wirklich im Spiel gezeigt. Und auch Ilja Brandenburg war dabei, Total Refusal waren dabei, zum Beispiel bei diesem Panel. Und das ist super gut angekommen. Und auch da hat man gemerkt, wie groß das Bedürfnis nach einem Austausch ist und auch wie dankbar das aufgenommen wird von Personen, die jetzt seit Sims 1 oder so nicht mehr in Kontakt zu dem Medium hatten. Und ich glaube, da kann man noch ganz viel jetzt entwickeln, Leute nochmal mit reinholen und auch in Gespräche kommen und Situationen, wo wir vielleicht in Räumen sind und nochmal gemeinsam über Videospiele nachdenken.
Oh, da hört die nochmal ein Einatmen.
Diesmal habe ich nur, glaube ich,
Entschuldige. Da die mir, na, manchmal lohnt es sich, auf sowas zu achten, aber okay. Ich habe mal gerade übrigens, ich habe sehr aufmerksam zugehört, aber auch gleichzeitig ausgerechnet, wie oft man in deiner Baldur's Gate 3 Spielzeit, Thomas, König der Löwen hätte anschauen können. 109 Mal. Man hätte 109.
Nein.
Naja, also nein. Hauptsache du hast Spaß.
Ich stelle diese Rechnung aber auch dauernd auf und denke auch so, was alles diese Zeit hätte alternativ füllen können.
Naja. Ich habe eine letzte Frage und die führt jetzt also weg vom Inhaltlichen und hin zu einer ganz praktischen Frage, die also mit, finde ich, am spektakulärsten an diesem Buch ist. Also von den vielen Dingen, die auch sonst spektakulär sind, aber ihr habt schon gesagt, gratis im Open Access und 40 Euro, wenn man das Buch tatsächlich kauft als Buch zum in die Hand nehmen. Wie habt ihr denn dieses Teufelswerk, möchte ich fast sagen, geschafft? Das ist ja etwas, in der Vergangenheit waren immer wieder Leute da, die haben hier wissenschaftliche Bände vorgestellt, die haben Bücher dieser Art vorgestellt, die kosten immer mehr als 100 Euro. Das sind wahnsinnig teure Bücher, sehr schwierig in die Hände zu kriegen für Menschen, die jetzt nicht den allergrößten Geldbeutel haben. Und 40 Euro, das ist ja weniger als ein Vollpreis-Videospiel. Wie habt ihr das denn geschafft?
Ich finde es erstmal krass, dass die 40 Euro wenig. Also ich bin immer noch so ein bisschen mit der freien Industrie. Ich bin so, alles über 20 Euro ist
viel. Ja, lass mich das nochmal, also um das nochmal, ich bin da voll bei dir. 40 Euro ist wirklich viel Geld, um das nochmal zu betonen. Aber im Kontext der Bücher, die bisher in dieser Reihe hier vorgestellt wurden, ist das, also das ist super erschwinglich. Aber es ist natürlich immer noch viel Geld, aber es ist ein Preis, wo ich davor sitze und mir denke, ich muss fragen, wie haben Sie es geschafft?
Wow. Ja, ich habe das auch gesehen. Ich glaube, jetzt erst war zu Gast bei dir. Ich habe leider den Namen gerade nicht auf dem Schirm, weil es auch, glaube ich, mehrere Herausgebende waren, zu dem Sammelband zum Spielejournalismus, 100, was ich super spannend finde. 120
Euro war das, ja.
Genau, 120
das
Euro.
Das ist wirklich viel Geld.
Genau, und das zögere selbst ich, ne? Ich bin wirklich brennend interessiert an dem Thema. Auch da, jetzt ist ja doch gegen Ende noch einmal ein Dank an den Transkript Verlag, weil tatsächlich waren die total aufgeschlossen, alles auszuloten, um uns irgendwie entgegenzukommen, weil die auch dieses Konzept eben als Novum so wichtig fanden, weil es das eben noch gar nicht gab und wir auch unsere Problematiken geschildert haben, weil oft kannst du irgendwie noch über Förderung was erreichen, dass du sagst, okay, wir finden jetzt über Universitäten für diese wissenschaftliche Arbeit eine Förderung, die uns zumindest ermöglicht, die Druckkosten zu zahlen. Das hatten wir alles nicht, weil es diese Förderung faktisch nicht gibt für das, was wir vorhatten. Und was dann aber Transkript geschafft hat, war erst einmal diese Kosten komplett, also auch den Open Access und die Printausgabe, was um die 8.000 Euro wären, also auch eine enorme Summe, über eine verlagsinterne, nenne ich das jetzt mal, es trifft nicht ganz zu, aber vereinfacht verlagsinterne Förderung, uns zu finanzieren. Und da hat sich Daniel Bonanati unter anderem vom Verlag sehr stark für uns eingesetzt und hat da eine Stimme laut gemacht, um diesen Band dort unterzubringen. Und der Preis selbst für den Band, auf den haben wir keinen Einfluss mehr, sondern das entscheidet dann der Verlag. Also das hängt ein bisschen von der Lizenz ab. Und wir haben jetzt eine Lizenz, die ermöglicht, dass auch andere diese Texte prinzipiell weiterverwerten können. Da gibt es dann bestimmte Anforderungen, wie zum Beispiel nochmal erwähnen, dass bei Transkript zuerst erschienen ist, etc. Aber prinzipiell ist das Copyright nicht beim Verlag selbst, was nochmal wirklich eine größere Freiheit auch für die Textverbreitung bedeutet. Und genau, das ist aber dann, also ich glaube, dieses Gesamtgefüge entscheidet dann für den, oder das entscheidet sich im Verlag, was dann ein angemessener Preis ist, damit die irgendwie ihre Kosten decken können. Und das hängt, glaube ich, von ganz vielen Faktoren ab, die nicht alle für uns einsehbar sind, erwartete Auflage etc. Und deswegen konnten wir aber jetzt in diesem Kontext wirklich das frei anbieten im Open Access und die Printausgabe eben für einen im Verhältnis recht günstigen Preis.
Toll. Also, da bleibt mir nicht viel mehr zu sagen, als vielen Dank für das Buch, für eure Arbeit und dass das jetzt erschienen ist. Wie gesagt, das ist fester Platz reserviert auf meinem kleinen Nachttischchen. Ich lese darin so gern, ich bin noch nicht komplett durch, aber es ist so ein Spaß darin zu blättern. Deswegen einfach vielen Dank für eure Arbeit, wirklich.
Sehr gerne, vielen Dank fürs Lesen und für die Einladung.
Vielen Dank, Tom, ja, haben uns sehr gefreut.
Es hat mir auch sehr gefallen. Ich winke euch zu und wünsche euch einfach alles Gute.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.
Ein tolles Gespräch. Ich danke nochmal allen, die hier mitgewirkt haben und natürlich auch allen Zuhörern und Zuhörerinnen da draußen. Das sind ja wohl vor allem die Unterstützerinnen und Unterstützer von Auki Cool bei Steady. Ich danke euch von Herzen, ohne Witz, dass ihr Formate wie diese und viele andere überhaupt erst möglich macht. Und möchte lieb grüßen. Einfach alle der Reihe nach. Das sind jetzt über 800 Menschen, glücklicherweise. Aber auch schlechterweise, weil namentlich wäre das jetzt eine Herausforderung. Deswegen fühlt euch alle gleichermaßen gedrückt. Ein Area of Effect Hack zu euch. Und damit gebe ich zurück ins Studio. Und dieses Studio bin ich. Und damit verabschiede ich mich. Tschüss.